Hallo und herzlich willkommen zu Demokratie macht Schule, dem Podcast zum Demokratieleitfaden des Landes Baden-Württemberg. Wir sind in Folge 3 und in dieser Folge sprechen wir über den zweiten Baustein des Demokratieleitfadens, um die Demokratiekompetenzen, die sich um Selbstbestimmung und Autorität drehen. Und in dieser Folge dreht es sich ganz stark um Staatskunde. Welche Rechte hat man eigentlich? Welche Rechte haben Kinder und Jugendliche? Was bedeuten diese Grundrechte? Warum sind die da? Wie gehen wir mit Regeln, Erwartungen und Normen um? Und was ist eigentlich Gerechtigkeit? Ich bin Marina Weißband, im Aula-Projekt aktiv und mein Co-Host
Alexa Schegner, auch bei Aula.
Hallo zusammen. So, also dieser zweite Baustein ist eigentlich genauso gestaltet wie der erste Baustein. Wir haben drei Bereiche von Leitfragen und Kompetenzen. Und dazu gibt es hier so ein paar Hinweise für Impulse und Inhalte, die man in den verschiedenen Altersstufen, in den verschiedenen Altersklassen machen kann. Und ich finde das sehr interessant, vor allem bei diesem Thema, weil dieses Thema mir doch sehr trocken erscheint. Zumindest in meiner eigenen Schulzeit haben wir eigentlich kaum etwas zu unseren Rechten gemacht, sie nie wirklich erfahren. Ich erinnere mich an exakt ein Organigramm zu Staatskunde und sonst gab es eigentlich gar nichts. Alexa, wie war das bei dir? Wurdest du in deiner Schulzeit über deine Rechte als Mensch und als Kind aufgeklärt?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil auf jeden Fall der Unterricht dazu, bei uns war das Sozialwissenschaften oder so wie, vielleicht auch ein bisschen Geschichte oder so, aber auf jeden Fall war das so trocken, also das Stichwort, was du gesagt hast, trocken, staubig, das trifft es ganz gut, dass ich glaube ich irgendwie da immer so halb eingepennt bin bei den Themen. Es hat mich auf jeden Fall nicht abgeholt und das, obwohl mich die Frage schon immer beschäftigt hat, also auch schon als Kind, wie Menschen irgendwie miteinander leben und was es da irgendwie so für Regeln gibt und wie man das irgendwie gestalten kann, das hat mich schon immer interessiert. Aber ich habe sozusagen die Übertragung nicht geschafft von dem, was wir da in der Theorie dann gelernt haben, auf mein Leben. Meine Erfahrung fasst vielleicht auch ganz gut was zusammen, was wir zumindest glauben, was für viele Jugendliche der Fall ist, ne? Dass sozusagen die Übertragung von diesem theoretischen Staatslehre und Rechte-Lehre-Konstrukt und dem eigenen Leben, dass diese Übertragung oft nicht so gut stattfindet. Und wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, wie man das vielleicht praktischer gestalten kann, das Ganze, und was es da für Möglichkeiten gibt. Und wir haben auch einen Gast, das hattest du, glaube ich, noch nicht gesagt, später im Podcast, nämlich Professor Friederike Siller, die sich speziell mit Kindermedien Rechten beschäftigt. Das wird auch nochmal sehr spannend und auch sehr praktisch.
Genau, super interessant, weil mich tatsächlich interessiert, was der Leitfaden hier vorschlägt, um diese Rechte zu erfahren und auch erfahrbar zu machen. Und der erste Leitfragen drehen sich um den Komplex Rechte wertschätzen und respektieren, also dass man überhaupt erfährt, oh, ich habe Rechte und was bedeutet das für mich? Und zur Frage, welche Rechte habe ich, zählt der Leitfaden hauptsächlich Inhalte auf, dass man hier also über die Rechte von Schülerinnen und Schülern, von Kindern, Arbeitnehmerinnen, Mitwirkungsrechte und Schutzbestimmungen, Grundrechte, EU, UN, die Kinderrechtscharta und historische Schritte auf dem Weg zu Grund- und Menschenrechten. Das heißt, hier haben wir noch gar nicht so viel Methodik. Es wird ein bisschen ausführlicher unter der Frage, welchen Wert haben die Grundrechte eigentlich, damit die SchülerInnen die Bedeutung von Grund- und Menschenrechten für das eigene Leben und für das Zusammenleben erfassen. Da schlägt der Leitfaden den Einsatz von Visualisierungen vor, also von Filmen und Musik, theaterpädagogische Zugänge, was ich sehr interessant finde, um die Grundrechte sichtbar und erfahrbar zu machen. Und ich finde die Theaterpädagogik hier besonders interessant, weil ich selbst viele Live-Rollenspiele gemacht habe, wo wir zum Beispiel ein Wochenende lang eine Diktatur gespielt haben. Und ich finde, bis man so etwas nicht am eigenen Leib erlebt hat, versteht man die Mechanismen, die da tätig werden, überhaupt nicht. Es war nämlich durchaus so, dass viele meiner MitspielerInnen das zuerst sogar ganz gut fanden, immer zu wissen sozusagen, wo ihr Platz ist und was sie zu tun haben. Und diese Unfreiheit erlebt man dann auf einer ganz anderen Ebene, als wenn man sie sich vorstellt.
Mhm.
Genau. Dann ist eine weitere Leitfrage, was bedeuten eigentlich Grundrechte für unser Handeln und die Politik, wo man tatsächlich über Alltagssituationen in der Familie, in der Schule und in der Freizeit sprechen soll, über die Auswirkungen auf die technischen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungen. Das heißt, man guckt sich wirklich das reale Leben an und fragt, wo sind hier eigentlich die Grundrechte? Was ändert das eigentlich? Und natürlich guckt man dann auch auf die Erfahrung von Ausgrenzung und Abwertung als Grundmotiv populistischer und extremistischer Parteien und Bewegungen. Und dann gibt es hier auch so einen Aspekt, wo man kritisch bewerten kann, nämlich wie steht es eigentlich um die Grundrechte in der Wirklichkeit, wo SchülerInnen die Spannungsfelder so zwischen dem Anspruch und der Verwirklichung erforschen sollen. Und das finde ich ganz besonders interessant natürlich in der Schule, wo man eben auch gucken kann, so wir haben eigentlich theoretisch das Recht auf Information und auch auf Mitbestimmung, aber wo können wir das eigentlich ausüben? Und die letzte Leitfrage ist, was kann ich persönlich für Grund- und Menschenrechte tun? Und das finde ich wiederum sehr schön, weil ich finde, die Flughöhe bei diesen Themen ist ja sonst sehr hoch. Aber hier lädt der Leitfaden dazu ein, das eigene Verhalten in Gesprächen und Diskussionen zu reflektieren. Was macht man eigentlich, wenn Stammtischparolen gesagt werden? Wie verhalte ich mich auf Social Media? Da sprechen wir vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drüber. Und meine Rolle als Konsumentin, was habe ich für Schulpartnerschaften? Welche Möglichkeiten habe ich, Initiativen und Einrichtungen zu unterstützen und so weiter? Und ich finde, das ist schon ein recht reicher Schatz für den Unterricht, den man da anwenden kann. Ein anderer Aspekt, der mir hier tatsächlich sehr fehlt, ist nochmal die Rechte auf den digitalen Raum anzuwenden, weil der digitale Raum als Ausdrucks- und Informationssphäre für Kinder so wichtig ist. Und dieser Aspekt, den würde ich mir hier noch stärker wünschen, weil ich glaube, gerade im offenen Internet, wir werden viel damit konfrontiert, was kann da schiefgehen, aber wenig mit, was habe ich denn da eigentlich für Rechte?
Absolut. Genau, da wird auf jeden Fall Friederike dann später noch was zu sagen zu den Themen. Da bin ich ganz froh auch, dass wir da jemanden da haben, der das nochmal speziell erläutern kann.
Sollen wir an dieser Stelle mal unseren Gast reinholen, damit wir vielleicht nochmal was von einer Medienpädagogin hören?
Ja, sehr gerne. Friederike Siller ist Professorin für Medienpädagogik an der TH Köln und leitet dort das Institut für Medienforschung und Medienpädagogik. Wo hat denn deine Arbeit mit Kinderrechten zu tun?
Ja, ich kann die Frage ganz gut biografisch zunächst mal beantworten. Ich habe, bevor ich an die Hochschule zurückgegangen bin nach meinem Studium, ein paar Jahre bei einer NGO gearbeitet, beziehungsweise mich engagiert im Bereich Jugendmedienschutz oder so an der Schnittstelle von Jugendmedienschutz und Medienpädagogik. Und da ging es sehr stark um das Thema Schutz von, in dem Fall Kindern, also von jungen Menschen bis 12 oder bis 14. Und als ich mich dann entschieden habe, zurückzugehen an die Hochschule und sozusagen akademisch weiterzuarbeiten, da fing eigentlich so mein Interesse an, den Kreis, mich da etwas rauszuzoomen aus so Fragen nach technischem Jugendschutz und Filterlösungen und Jugendschutzeinstellungen etc. Und ich habe sehr dankbar aufgenommen, dass so parallel eine Diskussion losging um Kinderrechte im digitalen Raum. Und das ist so die Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre, würde ich so sagen. Jedenfalls, das ist so der Zeitrahmen, in dem ich das so mitverfolge. Und bin da eigentlich sehr, sehr mitgegangen, als man so angefangen hat, so einen Dreiklang aufzuziehen zwischen Schutz, ja, aber natürlich gehört mehr zu den Rechten von Kindern, und zwar deutlich mehr, nämlich insbesondere auch Befähigung und Teilhabe- und Beteiligungsstrukturen. Zu eurer Frage, ich bin an der Hochschule, so, das heißt, ich arbeite gar nicht direkt mit Kindern und Jugendlichen zusammen, sondern ich arbeite mit denen zusammen, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten. Und das ist an der TH Köln bei uns am Institut vornehmlich tatsächlich die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit, also die Sozialpädagogen, die in Jugendzentren arbeiten oder die in Kommunen arbeiten. Aber natürlich geht es auch ganz stark um Vernetzungsstrukturen zwischen schulischen und außerschulischen Kontexten.
Wir haben natürlich ein bisschen recherchiert und sind dazu gekommen, darauf gestoßen, dass er ja auch viel zu also Medienrechten von Kindern auch forscht und da auch Befragungen durchgeführt hat. Ne? Also auf eurer Seite stand irgendwie mit Kindern und Jugendlichen zu ihren Erfahrungen mit digitalen Medien und auch, welche Rechte sie sich da wünschen. Da habt ihr direkt mit Kindern und Jugendlichen gesprochen, oder? Oder war das auch?
Auf der Ebene von so Forschungsprojekten, ja.
Naja. Und wie war das? Also was kannst du das so ein bisschen skizzieren, was da so rauskam in den Gesprächen mit den Kindern und Jugendlichen?
Also ein Ausgangspunkt, warum wir begonnen haben, Gespräche mit Kindern zu führen, ist, dass es bis heute eigentlich in Deutschland wenig Forschung gibt, die tatsächlich ein bisschen partizipativ angelegt ist. Und das war so ein Anliegen. Wir haben in der ersten Kleinstudie tatsächlich etwas Geld bekommen vom Kinderkanal, also von den Öffentlich-Rechtlichen. Und die haben, es war toll, die haben eine Moderatorin abbestellt, die durch Deutschland gezogen ist und Workshops in Schulen gemacht hat zum Thema Kinderrechte. Und da ging es um Kinderrechte allgemein. Und so eins der Dinge, die, mit denen ich da rausgegangen bin nach der Auswertung, war Irritation darüber, dass die Kinder leicht über ihre Rechte gesprochen haben, denen fiel da viel ein, wir haben den im Interview vorhin so allgemein gefragt, welche Rechte kennst du, was hast du für Rechte? Und da konnten sie leicht darüber reden. Wenn es um den digitalen Raum geht, also über Rechte im digitalen Raum, fiel denen da erstmal häufig weniger ein, so ad hoc. Und wenn, war so das Cluster ganz klar auf Schutzaspekten. Also beispielsweise, ich darf keine Bilder posten oder ja, man muss auf Datenschutz aufpassen oder Achtung vor Cybermobbing im Internet und Leute wollen mich da digital vergewaltigen. Also so ein Stück weit die Aspekte, die ich so unter dem Schutzaspekt clustern würde. Mhm. Und das habe ich dann aufgegriffen und versucht mal einen Leitfaden aufzusetzen, einen Gesprächsleitfaden mit Kindern, der gezielt auf Teilhabeaspekte abzielt, so um eben gar nicht so ein bisschen wegzukommen von diesen Schutzthemen, die dann sehr schnell einfach sehr dominant wurden in dem Gespräch aus der ersten kleinen Studie. Und deswegen haben wir versucht, so Gespräche zu führen, die relativ schnell auch fokussieren auf Themen rund um digitale Teilhabe.
Ich finde es erstmal super spannend, generell diese zwei Aspekte, ne, dass es irgendwie Schutz und Befähigung und Teilhabe sozusagen beides so wichtige Aspekte sind von Rechten. Das ist auch was.
Es ist ja absolut, es ist ja eigentlich überhaupt nichts Neues und das ist ja auch was man mit dem gesunden Menschenverstand sofort eigentlich nachvollziehen kann. Es ist ja eher immer so die Frage, wo wird der Scheinwerfer drauf gerichtet, ne? Sei es jetzt in der Politik, sei es in der Zivilgesellschaft, sei es in der Wissenschaft, in der pädagogischen Praxis. Und da kann man, denke ich, schon sagen, dass es teilweise zumindest einen einseitigen Fokus auf Schutzthemen gab. So. Die anderen beiden sind vielleicht auch natürlich komplexer, komplizierter, schwieriger. Da geht es um Geld, ne? So und um ganz andere, da geht es um Infrastrukturen, da geht es um große Themen, die natürlich auch einen Kraftakt darstellen, sei es im Analogen, im Digitalen, ist ja egal wo. Das ist ein Kraftakt im Bildungsbereich, der ist ja nicht, wissen wir ja alle so ein Stück weit, dass das durchaus viele auch nicht bereit sind, da sozusagen mehrjährig dran zu arbeiten, ne? So und zusammenzuarbeiten. Also insofern finde ich das ganz interessant, in diesem Dreiklang zu denken und sich auch zu fragen, was ist eigentlich verhältnismäßig und wie kriegt man da eine gute Balance hin zwischen diesen drei Bereichen. Also wenn ich jetzt von so einem Dreieck spreche, dann beziehe ich mich auf Schutz, Befähigung und Teilhabe. Das ist der Begriffslaut aus den UN-Kinderrechten. So, und da gibt es ja seit letztem Jahr diesen General Comment Nummer 25, der von dem Kinderrechteausschuss der UN veröffentlicht wurde. Und dem ging voraus ein großer Abstimmungsprozess oder Konsultationsprozess. Und die sozusagen geben als Grundlage eine Orientierung entlang dieser drei großen Rechte-Cluster, kann man es ja vielleicht einfach auch nennen, vor.
Kannst du für uns aus deiner Sicht so die wichtigsten Rechte aus diesen Clustern Befähigung und Teilhabe sagen, die Kinder stärker wissen sollten und auch wahrnehmen sollten?
Also zum Thema Beteiligung, das Recht auf Information, das Recht auf freien Zugang zu Informationen. Also Kinder haben das Recht, informiert zu werden und zwar in einer Sprache, die sie verstehen. Recht auf Äußerung. Sie haben das Recht, ihre Stimme zu erheben in den Belangen, die sie betreffen. Oh, mir fallen da fast keine ein, die Sie nicht betreffen. Also insofern, Sie haben das Recht auf Äußerung, Sie haben das Recht auf Berücksichtigung Ihrer Meinung. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass es ein guter Weg wäre, Teilhabe im digitalen Raum sehr frühzeitig anzugehen. So, also wir wissen es beispielsweise aus der Forschung zum Thema digitale Ungleichheit, dass es einen massiven Unterschied gibt zwischen Kindern, die früh Medien kennenlernen durften für Unterhaltungszwecke, aber eben auch für, um was mit Medien zu machen, zu gestalten, zu tun, zu produzieren, sich zu informieren etc. Weil diese Kinder über Strategien verfügen, also die bauen Transferwissen auf, um eben dann, wenn sie nach der Kita in die Grundschule kommen, in die weiterführenden Schulen, diese Strategien dann auch anzuwenden in einem schulischen Kontext. Ne? Und das ist, denke ich schon sozusagen, wird immer schwerer, je älter die Kinder werden. So, insofern wäre schon mein Punkt, sehr frühzeitig an das Thema ranzugehen. So, das fällt niemandem in den Schuh.
Wenn du sagst frühzeitig, wann meinst du, welches Alter meinst du?
Ich würde nicht zögern, in die Kitas zu gehen. Also im Vorschulbereich 3- bis 5-Jährige über Medienprojekte. An den, ne? Das ist dann ja sehr niedrigschwellig. Weiß ich nicht was, ich gehe meinen Stadtteil erkunden und fotografiere am Tablet und nehme dazu eine Geschichte auf oder Digital Storytelling-Einübung. Ne? Also einfach verschiedene Zugänge Kindern zu geben. So. Nicht nur über Sprache, sondern eben auch, und da liegen ja auch die großen Chancen digitaler Medien, über visuellen Content, über alle möglichen Artikulationsformen, die wir so als Menschen zur Verfügung haben. Ihnen da vielfältige Zugänge zu ermöglichen und viele Chancen zu geben, um mit Medien umzugehen und so ein Stück weit ihren eigenen Weg reinzufinden, wie sie mit Medien irgendwie gut groß werden können.
Ich habe heute gelernt, dass Kinder natürlich von uns Erwachsenen sehr stark diesen Schutzdiskurs übernehmen, aber sie haben daneben eben auch Rechte, sich zu beteiligen, sich einzubringen und befähigt zu werden. Und der beste Startpunkt, das auch mit Hilfe digitaler Medien machen zu lernen, ist so früh wie möglich, ist die Kita, ist die Grundschule. Und wir gerade als PädagogInnen müssen einen größeren Aspekt darauf legen, um diese Rechte eben auch wahrnehmbar zu machen. Ist das soweit richtig?
Wow, ja. Danke für diese sehr prägnante Zusammenfassung.
Vielen lieben Dank, dass du unser Gast bist.
Danke euch.
Das heißt, wir sind jetzt beim zweiten Themenkomplex, nämlich wie gehen wir mit Erwartungen, Regeln und Normen um? Und die erste Leitfrage ist, was erwarten andere von mir und was will ich? Und ich finde diese Leitfrage grandios, weil ich finde, insgesamt beschäftigen wir uns damit in der Schule viel zu wenig, weil hier die Jugendlichen wirklich eingeladen werden, zu gucken, zu reflektieren, was erwarten die Eltern von ihnen, Freundinnen und Freunde, Mitschüler, Arbeitskolleginnen, LehrerInnen. Und da kann man seine Vorstellung von Autorität mit der von anderen abgleichen. Man kann Spannungsfelder zwischen Selbst- und Fremdbestimmung bewerten. Und das leitet auch so ein bisschen über in die zweite Leitfrage, nämlich wie betreffen uns Regeln, Normen und Konventionen, wo SchülerInnen beschreiben können, welchen Einfluss Regeln und Normen auf sie selbst und ihr Zusammenleben haben. Und auch hier kann man wieder sehr eng in den Alltag der Kinder und Jugendlichen gehen und mal gucken, welche Regeln gibt es in unserer Familie, welche Klassenregeln gibt es, was ist die Schulordnung, bis hin zu Gesetzen auf Landes- und Bundesebene, Auswirkungen von EU-Vorhaben. Und hier kann man im Unterricht natürlich auch sehr schön aktuelle Themen und Kontroversen behandeln. Denn das ist natürlich der erste notwendige Schritt. Wenn wir später über Beteiligung sprechen, muss man ja zuerst wissen, was sind die aktuellen Regeln. Passend dazu ist die nächste Leitfrage, wie werden Regeln eigentlich gemacht? Das heißt, hier sprechen wir über die Akteure, Organe und Institutionen bei der Regel- und Rechtssetzung. Und die sollen benannt werden können und die Aufgaben sollen beschrieben werden können. Hier kommt sozusagen das Organigramm, das der einzige Teil meiner politischen Bildung in der Schule war, an die ich mich erinnern kann. Und ich hoffe sehr, dass das hier weit über das Organigramm hinausgeht. Der Leitfaden beginnt bei den Impulsen und Inhalten, hier tatsächlich auch mit den Mitbestimmungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler und der Eltern an der Schule selbst, also an der SMV, Elternvertretungen, Aufgaben der Schulleitung, die Schulkonferenz. Und dann geht es sozusagen immer höher über den Gemeinderat, die Verwaltung, den Bürgermeister und dann die Verfassungsorgane der Landesverfassung und des Grundgesetzes. Wir sprechen hier also tatsächlich, das ist jetzt Staatskunde 101, aber ich finde gut, dass Sie hier mit der Schule selbst anfangen. Und danach gibt es noch eine letzte Leitfrage, das ist, was muss ich beachten? Die SchülerInnen können die Verbindlichkeit von Regeln und Konventionen angemessen bewerten. Das heißt, sie lernen die Folgen von Regelverletzungen für sich und andere, von rechtlicher Verbindlichkeit, unterschiedlicher Sanktionierung. Und an der Stelle muss ich sagen, ein Aspekt, der mir hier fehlt, ist die Verbindlichkeit dann wiederum von der Möglichkeit, Regeln zu verändern, also die Beteiligung. Aber das kommt in einem späteren Kapitel stärker zur Geltung. Hier wird aber auch angeregt zur Diskussion um Legitimität und Veränderungsbedarf von Regeln und Konventionen. Also nur weil etwas ein Gesetz ist, ist es ja nicht automatisch richtig oder gut für uns. Und das wird hier besprochen. Ich finde an diesem Aspekt, wie werden Regeln gemacht und wie betreffen uns Regeln, Normen und Konventionen, ganz besonders interessant, unter welchen Bedingungen halte ich mich denn an Regeln? Und dieser ganze Compliance-Aspekt, also wie sehr, wie bereitwillig SchülerInnen zum Beispiel sich an Regeln halten. Regeln auszutesten und Grenzen zu erkunden und Regeln zu brechen, gehört ja zum Jugendlichsein auch dazu. Das wäre noch so ein Aspekt, den ich hier gerne besprochen hätte. Der taucht hier nicht so ganz explizit auf. Aber wir haben mit Aula ja ganz interessante Erfahrungen gemacht zu der Frage, wann wird sich eigentlich an Regeln gehalten? Wir hatten eine Schule, wo den SchülerInnen verboten war, Kaugummi zu kauen. Sie konnten aber mit Aula ihre Regeln verändern, ihre Hausordnung verändern. Und sie haben tatsächlich eine Abstimmung darüber durchgeführt, ob sie dieses Verbot, Kaugummi zu kauen, kippen sollten. Und am Anfang waren alle dafür, haben das aber diskutiert und debattiert. Und ich erinnere mich an ein Mädchen, die haben das physisch in ihrer Aula gemacht. Ich erinnere mich an ein Mädchen, das hat gesagt, ja, Moment, aber wenn in allen Schulen in unserer Stadt die Tische und Bänke sauber sind, nur bei uns sind unsere neuen Tische und Bänke mit Kaugummis verklebt, was sollen denn dann die Leute denken? Dann haben die ganz wild durcheinander debattiert eine Zeit lang und haben dann gemeinschaftlich beschlossen, nee, wir behalten das Verbot, Kaugummi zu kauen, bei. Das heißt, sie waren eigentlich genau bei der Ausgangslage. Aber jetzt hatten sie diese Regel aufgestellt. Und dann haben sie sich natürlich ganz anders dran gehalten, weil es plötzlich ihre Regel war. Sie hatten sie gesetzt, das heißt, sie haben den Sinn tief erfasst, verstanden und haben sich dran gehalten. Das finde ich nochmal einen wichtigen, relevanten Aspekt. Ne?
Ja, die Transparenz vom Prozess irgendwie, ne? Von Regeln, also zum einen eine Transparenz, aber eben auch die Stimmen hören, auch der Kinder und Jugendlichen oder generell von Menschen irgendwie an dem Prozess beteiligt zu werden. Ja, finde ich auch. Das war sehr interessant, was dabei rumkam am Ende. Also auch vielleicht eine Folge von diesem radikalen Ernst nehmen.
Ja, sprechen wir später noch drüber in einer späteren Folge.
Ja, genau. Ja, dann würde ich jetzt nochmal zum letzten Thema kommen, Grundsätze für Gerechtigkeit entwickeln. Hier geht es jetzt so ein bisschen um so eine Metaebene. Was bedeutet eigentlich Gerechtigkeit? So ein großes Wort, ein wichtiges Wort. Was heißt das eigentlich? Und es ist natürlich, hat viel zu tun auch nochmal mit ethischen Fragen, ne? Gleichwertigkeit von Menschen, was ist so eigentlich Gerechtigkeit in unserer Welt und warum ist sie nicht gerecht? Weil sie ist nicht gerecht, da kommt man dann relativ schnell hin. Und was kann man irgendwie tun, um das zu ändern? Also das ist so, da würde ich mir wünschen, dass da vielleicht auch vielleicht Politik- und Ethikunterricht so ein bisschen zusammenarbeiten würden bei den Themen. Und was ich aber gut finde, dass das hier so aufgezogen wird, also welche Regeln sind gerecht, so ein bisschen so vom Kleinen ins Große, ne? Dass es da natürlich auch um Grundsätze und Regeln in der Familie geht. was ist der Familienrat oder sowas, ne? Ich weiß nicht, gab es sowas bei euch? Wir hatten das nicht, aber in manchen Familien gibt es das ja.
Nein, ich komme aus der Sowjetunion, bei uns gab es keinen Familienrat. Aber bei uns gab es eine Familienräterepublik.
Genau, man kann ja sozusagen auf jeden Fall an der Stelle dann für sich als junger Mensch reflektieren, okay, wie läuft das eigentlich bei uns? Wie läuft es in der Schule? Wie läuft es in der Nachbarschaft? Und wie läuft es irgendwie dann in der Kommune und in der Gesellschaft? Also das finde ich ganz spannend, zu schauen, wie läuft das in meinen verschiedenen Lebenskontexten. Mhm. Das kann man, glaube ich, ganz gut irgendwie in der Diskussion irgendwie am Anfang machen in der Schule. Und dann gibt es noch Fragen wie, was bringt uns eigentlich das Grundgesetz, wenn man dann auf der Landesebene der Bundesebene angekommen ist mit seiner Reflexion, dann ist natürlich die Frage, okay, was haben wir für ein System und wie gerecht ist unser System im Vergleich zu anderen Systemen? Wie läuft es irgendwie in einer Demokratie im Vergleich zu einer Diktatur oder vielleicht auch in einer Anarchie? Das ist was zum Beispiel, wo ich wenig drüber gelernt habe, in den klassischen Aufzählungen kommt Anarchie auch immer vor, ja, also wenn es um verschiedene Staatsformen geht. Aber da wird nie so richtig darüber reflektiert, was würde eigentlich passieren, wenn es gar keine Regeln gibt. Finde ich aber spannend, also als Gedankenexperiment. Und geht das überhaupt oder gibt es da nicht doch wieder Regeln? Also auch das Recht des Stärkeren ist ja irgendwie eine Regel und würden sich daraus vielleicht nicht dann doch auch wieder bestimmte Strukturen formieren, die halt irgendwie also anders funktionieren als das, was wir kennen. Aber finde ich...
Zumal es in der Anarchismus-Theorie ja auch viel zu lernen gibt. Die ist ja super absolut spannend.
Genau, aber das wird relativ wenig verhandelt, so viel ich weiß zumindest in der Schule. Es ist dann immer eher dieses Jahr Diktatur und Demokratie, aber diesen Anarcho-Gedanken, der wird irgendwie oft nicht so richtig ausgeführt. Vielleicht hat das auch Gründe, die ich jetzt nicht genauer nachvollziehen kann. Auf jeden Fall gibt es, also natürlich gerade was Diktatur angeht, im Vergleich zur Demokratie gibt es in unserer Geschichte genug Beispiele, die man da ranführen kann. Planspiele. Also können da wirklich auch sehr, sehr interessant sein. Das hatte ich auch ein paar Mal in meiner Schullaufbahn, wo man einfach mal die verschiedenen Szenarien anschaut in verschiedenen Settings, also verschiedenen Staatsformen. Wie würde das hier laufen, würde es da laufen, dass es ein bisschen praktischer wird. Was natürlich bei der Frage von Gerechtigkeit auch immer gleich aufkommt, ist eben, was kann besser werden insgesamt und Gerechtigkeitsdefizite. Das ist so im Moment eine Riesendebatte in vielen Kontexten, jetzt im Moment, wenn es um Klimawandel geht, ist das natürlich ein Riesenthema, Gerechtigkeit. Und wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass die Personen, die eigentlich am wenigsten dafür können, dass wir in dieser Situation sind, irgendwie anders einbezogen werden oder anders behandelt werden oder dass es denen irgendwie sozusagen besser geht. Ja, das ist ein Riesenthema gerade. Sowas wie die Repräsentanz von Frauen und auch von Migrantinnen in der Politik, aber auch im Arbeitsleben, das sind auch Themen, die da besprochen werden. Also was kann besser werden, was kann gerechter werden, das ist so, da würde ich jetzt nochmal gerne eigentlich mit einer Lehrerin oder einem Lehrer sprechen, die das Thema im Unterricht einbauen, weil das ist so groß und so vielfältig und so wichtig, dass da uns 1000 Beispiele einfallen würden, würde ich sagen. Es gibt noch zwei letzte Leitfragen, die auch noch super interessant sind und auch ähnlich groß wie die Frage nach, was kann besser werden? Was kann ich tun, wenn ich etwas ungerecht finde? Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir schon davor hatten, ne? So Beteiligung. Thema Beteiligung, Beschwerden, Beschwerdemanagement, Demonstrationen, Petitionen, Aktivismus, aber genau eigentlich auch das generell das Thema eben Gerechtigkeit. Wenn mir auffällt, es ist was nicht gerecht und ich will was dran ändern, was kann ich dann tun? Welche Möglichkeiten gibt es und welche nicht? Auf jeden Fall sind wir hier direkt im Thema Beteiligung und Teilhabe. Auch sehr super spannend und super wichtig natürlich. Aber dazu kommen wir noch in der nächsten Folge. Und last but not least ist noch die Frage, wie können wir Konflikte eigentlich gerecht lösen? Ja, und das ist so, also Streitschlichtung, Mediation, das ist auch ein super wichtiges Thema. Es wird auch immer wichtiger, ja, in einer Welt, die eigentlich geprägt ist von Extremen und von verschiedenen, auch wirklich oppositionellen Meinungen, ist eigentlich so diese Frage, wie kann man eigentlich in so einer Welt, die so verschiedene Gegensätze und Kräfte irgendwie beherbergt, noch einen Common Sense finden? Ja, wie kann man eigentlich sich darauf verständigen, was uns als Menschen ausmacht, was wir wichtig finden, was wir alle brauchen, was sozusagen, wovon sich niemand frei machen kann, Und wer kann das übernehmen? Wer kann das übernehmen, solche Prozesse sozusagen anzuleiten?
Ja, auf jeden Fall. Ja, danke sehr. Also alle Leitfragen, die wir eben besprochen haben, beziehen sich nicht nur auf einmal abhandeln, abhaken und fertig, sondern man kann sie in verschiedenen Unterrichtssituationen, in verschiedenen Altersstufen immer wieder zur Sprache bringen, wenn sie relevant erscheinen. Und ich finde es am allerbesten, wenn man eben nicht Staatskunde macht und einfach lernt, welche Gesetze gibt es, wer macht die, sondern wenn man es immer wieder auf die Alltagssituationen bezieht. In der nächsten Folge des Demokratie-Podcasts sprechen wir über den Baustein 3, Gleichwertigkeit und Solidarität. Wie erkennen wir Gleichwertigkeit an? Wie entwickeln wir Solidarität und Verantwortung füreinander? Und bis dahin bleiben Sie uns gewogen. Ihre Marina Weißband
und Alexa Schegner. Bis bald.
Bis bald.